Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin der CEO der Axif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran bleibt nicht ohne Folgen. Für den Ölmarkt bedeutet das in der Nacht plus 2,5% und vermutlich gibt es auch Folgen am Aktienmarkt. Das ist noch ein großes Fragezeichen, aber so überraschend kam es ja nicht. Der Markt war schon ein bisschen darauf vorbereitet, es war zu erwarten.
Ja, zunächst mal guten Morgen, Heinrich. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, es ist schon interessant. Lassen Sie uns bitte mal zwei Dinge jetzt ganz kurz trennen. Die Folgen und die Auswirkungen und die politische Basis dieser Entscheidung sprechen wir gleich an. Zunächst mal die Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Interessant ist eines, der Dow Jones war gestern leicht grün. Dann kam abends kurz vor Handelsschluss die Meldung, dass Trump, wie gesagt, aus dem Abkommen aussteigt. Daraufhin ist der Dow Jones ganz kurzfristig um 150 Punkte eingebrochen, kam aber relativ schnell wieder zurück und hat mit knapp 3 Punkten grün geschlossen. Erstaunlich ist, dass jetzt im Vorhandel sind wir im Dow Jones etwa 100 Punkte im Plus und der Nasdaq ist 13 Punkte im Plus. Was will ich damit sagen? Wir haben im Moment den DAX plus 17 Punkte und den SMI plus 10 nach gestern, ja, dieses Comeback des Dow Jones wurde ja gar nicht mit berücksichtigt. Das heißt also, dass die Amerikaner aktientechnisch viel gelassener im Moment, man kann sagen, es ist die allgemeine Reaktion ist eigentlich sehr, sehr gelassen. Amerikaner reagieren aber tatsächlich noch ein bisschen gelassener und ruhiger als die Europäer. Zum Ölpreis. Der Ölpreis ist ja schon in den letzten Monaten stattlich gestiegen. Von daher ist es natürlich die Frage, wie weit werden sich die Sanktionen auswirken. Politisch betrachtet ist das für mich natürlich, ja, einerseits ein Rückschlag, auf der anderen Seite doch eine kleine Chance. Ich muss selber noch, die Informationen sind sehr, sehr frisch und ich möchte die Zuhörer nicht mit Spekulationen hier konfrontieren. Fakt ist, es gab ja primäre und sekundäre Sanktionen. Die primären seitens der Amerikaner, die waren natürlich immer in Kraft und die bleiben in Kraft, aber die sekundären Sanktionen, die aufgehoben wurden durch das Abkommen, die andere Länder betreffen, die sollen wieder in Kraft treten. Der genaue Umfang, die genauen Modifikationen sind uns noch nicht bekannt und deswegen will ich mich auch da zurückhalten. Wirtschaftliche Auswirkungen halten sich mit Sicherheit in Grenzen und das ist fundamental, wird es keine Auswirkungen auf die Märkte geben. Natürlich ist es ein Rückschritt von der Ruhe dort, was die Nachbarländer angeht, dort wird es natürlich wieder zu etwas dort wird es wieder etwas ruppiger zugehen, aber die genauen Auswirkungen müssen wir abwarten, aber massive Auswirkungen, geschweige denn mittelfristig und schon gar nicht langfristig auf die Aktienmärkte, sind meiner Meinung nach nicht zu befürchten.
Sind Sie sich da sicher? Ich meine, es ist schon eine verzwickte Lage. Der US-Botschafter warnte deutsche Firmen, die sollten die Iran-Geschäfte schnellstmöglich beenden. Eine Zahl, die ich jetzt so aufgeschnappt habe heute Morgen, handelt sich um 4 Milliarden, die allein Deutschland mit dem Iran-Geschäft macht. Es betrifft ja auch Airbus und Boeing, die mit Iran Air zum Beispiel Geschäfte machen. PSA, Peugeot, Citroën planen ein Werk im Iran. Ich vermute, Siemens macht auch viel Geschäfte. Und das gilt ja auch ein Erdgasprojekt, zum Beispiel jetzt Infrastrukturprojekt mit Total. Ich meine, da geht es um viel Geld. Das muss sich doch auf die Aktien auswirken.
Ja, bis jetzt tut es das nicht und der Markt hat ja bekanntlich immer recht. Wir müssen ja noch eine Sache abwarten. Ich meine, es ist ja auch natürlich ein Schritt in Iran selbst für den Weg zur Demokratisierung. Die Frage ist auch natürlich, wie wird man politisch damit umgehen im Iran selbst und Iran zeigt sich ja bis dato eigentlich relativ besonnen und man muss natürlich abwarten, welche Verhandlungen noch stattfinden werden und was überhaupt. Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man muss abwarten, was dort passiert. Trump hat es ja begründet, dass dieses Abkommen eigentlich eine latente Gefahr war und zu einem atomaren Wettrüsten im Nahost führen würde. Wir wissen ja, wie Trump ja argumentiert und man kann dem Menschen vieles vorwerfen, aber die Wahlversprechen setzt er ja doch relativ konsequent um, sofern er es kann. Aber wie gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt auch kleine Chancenansätze. Man muss, wie gesagt, abwarten, was die Verhandlungen bringen. Man muss sich genau anschauen, was dabei rauskommt. Aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, trotz all dem glaube ich nicht, dass sich das auf die Aktienmärkte auswirken wird, weil das sind alles Volumina, auch die Sie angesprochen haben, die sind in Grenzen und wie gesagt, umgesetzt und in Stein gemeißelt ist noch gar nichts.
Wie kann man so eine Situation psychologisch beschreiben am Markt? Alle cool heute am Tag?
Ja, das ist ein Paradebeispiel, wirklich, also das ist wirklich ein psychologisches Eldorado. Wir leben ja sowieso in einer Zeit von Facebook, Twitter und Co., wo die Informationen um den Globus innerhalb von Sekunden gehen und dann ist es natürlich ganz klar, wie das Sentiment reagiert und wir haben natürlich den Availability Bias, das Verfügbarkeitsfehlverhalten, das geht Hand in Hand mit dem Informationsbias, wie man diese Informationen, die ständig verfügbar sind, auch verarbeitet, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und dann hatten wir, glaube ich, schon vor längerer Zeit mal ein Phänomen angesprochen, das ist diese Myopic Loss Aversion, das ist also die myopische Kurzsichtigkeit. Und zwar sind es diese zwei Brüder. Wir wissen ja natürlich aus der Prospekttheorie, die mit dem Nobelpreis belohnt wurde, dass Verluste mehr Schmerzen als Gewinne freuen. Und stellen wir uns noch einmal diese zwei Brüder vor. Der eine schaut am Anfang des Jahres in sein Depot und vielleicht nach einem halben Jahr und am Ende des Jahres. Und nehmen wir mal an, die Märkte steigen um 3-4%, also ein normales, durchschnittliches Jahr. Der zweite Bruder schaut jeden Tag in sein Depot rein und ist mit den Tagesschwankungen täglich konfrontiert. Das heißt, er holt sich also genau den entweder 360-fachen oder 180-fachen Frust von Tagen, die natürlich Minus schließen. Das heißt also, die Belastung der Verlustaversion, das heißt also, dass der Schmerz der Verluste natürlich sich kumuliert und unter dem Strich ist der Frustfaktor so hoch, dass er Fehler macht, zu kurzsichtigen Handlungen neigt und dann vielleicht sogar ja ein Battle hinrührt. Und das ist genau die Situation, die wir im Moment haben, dass die Menschen sehr, sehr kurzfristig agieren. Man vergisst immer eines, ich kaufe Aktien und ich investiere, um Dividenden zu kassieren, um langfristig zu denken, um eine vernünftige Rendite über einen langen Zeitraum zu erwirtschaften. Und die Menschen neigen immer mehr dazu, ja, ich kaufe heute, verkaufe in 3 Tagen. Die Durchschnittshaltedauer der Aktien hat sich so rapide verkürzt in den letzten 10 Jahren, dass es schon fast nicht normal ist. Das heißt also, man will schnelle Resultate, man will schnell eine Selbstbelohnung kassieren. Und das führt, wie gesagt, zu massiven Fehlern. Die gilt es zu vermeiden. Und das ist auch das, wo wir unsere Kunden natürlich auch davon abhalten müssen, um ihnen diese Sachverhalte überhaupt zu erklären, um sie von Meteoriteneinschlägen der Märkte zu beschützen und um einfach mal die Information mit ihnen richtig zu verifizieren, um einfach Ruhe reinzubringen und nicht kurzfristig myopisch zu handeln. Das ist momentan die wichtigste Aufgabe. Das spiegelt auch der Markt wider. Das spiegeln auch die Volatilitäten wider. Und da ist natürlich solche Situationen wie gestern gefundenes Fressen, wobei ich persönlich ganz klar sage, der Markt reagiert sehr gelassen, sehr vernünftig. Das ist auch richtig so und das soll auch so sein. Ja, und genau dieses Phänomen nennt man eben die myopische Loss-Aversion, Myopic Loss-Aversion oder einfach die kurzsichtige Verlust-Aversion.
Machen wir eine Langfrist-Version daraus. Kann man sie schon ableiten aus der Berichtssaison Q1? Welche Aktien kaufen Sie gerade? Wir sehen ja in dieser Berichtssaison, da wird richtig Geld kreiert, ohne Ende fast bei den großen Firmen.
Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Ich meine, lassen Sie uns bitte noch nur einige Ergebnisse herausnehmen. Bei den Banken, zum Beispiel Goldman und Sachs, bei den Tech-Titeln eine durch die Reihe weg, Google, Apple, sehr solide. Alle Kritiker wurden Lügen bestraft. Apple ist auf dem Allzeithoch. Schauen Sie uns bitte mal eine Amazon an. Das war ein Blowout. Das war so unfassbar. Wir hatten schon öfter in der Vergangenheit diskutiert, sind diese Bewertungen richtig, sind sie nicht richtig? Man hat sogar Vergleiche gezogen mit dem Internet-Crash um die Jahrtausendwende. Ja, diese Vergleiche hinken komplett, wenn man sich die Zahlen dieser Unternehmen anguckt. Dann gibt es Unternehmen, die man ganz klar sich in den Fokus rücken muss. Das ist beispielsweise Netflix, die wir angefangen haben zu kaufen. Und das ist Spotify, die wir ebenfalls angefangen haben zu kaufen. Das sind also wachsende Unternehmen, die also in einem Segment sind, wo wirklich Cashflow generiert wird. Die gefallen uns sehr, sehr gut. Und die Berichtssaison und die Ertragssaison, um jetzt mit den kürzesten oder mit den jüngsten Beispielen, Münchener Rück, Top-Zahlen, Hannover Rück letzte Woche, sehr, sehr solide Zahlen und gestern Disney. Also selbst die defensiven Titel verdienen Geld, das ist ein sehr gesundes Zeichen und das zeigt einfach, dass die Bewertung des Aktienmarktes sicher alles andere als eine Blase ist und von Überbewertung kann überhaupt keine Rede sein und Dividenden sind auf dem Allzeithoch, Zinsen sind auf dem Allzeittief. Also ich denke, eine langfristige Prognose erübrigt sich daraus.
Na gut, man sieht es ja auch an Warren Buffett, Ritterschlag für die Apple-Aktie. Microsoft auf Rekordhoch. Ja, und eine Amazon, die vielleicht mal bei $2,000 steht, ja, man kann es nicht ausschließen, ne?
Nein, nicht, man kann es nicht ausschließen. Das ist die nahe Zukunft. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Amazon unterwegs ist, und man hat genau gesehen, dass Trumps Attacken auf Amazon kurzfristig zu Rückschlägen gesorgt haben, fantastische Nachkaufsmöglichkeiten. Und ich meine, mit den Zahlen von Amazon, da wurden viele, viele Fragen beantwortet. Natürlich sinnbildlich für den gesamten amerikanischen Technologiemarkt, das muss man ganz klar sagen. Und nicht nur da, dass das natürlich Impulse weltweit gibt, auch für die Technologiewerte in Deutschland oder die Nischenprodukte aus der zweiten Reihe, wo wir in der Schweiz ja natürlich massiv vertreten sind, wo wir auch in unserem Musterdepot, was ich für den Herrn Heinrich aufgebaut habe zu Beginn des Jahres, das sind Titel, die spiegeln sich wieder und auch die profitieren selbstverständlich auch von dieser Entwicklung. Und dieser Trend wird anhalten.
Ja, wo steht denn unsere Idee des Musterdepots?
Also das Depot können wir uns im Einzelnen durchgehen, so wie wir das jedes Mal machen. Fangen wir mal an. APG ist, eines bitte vorweg, ich habe natürlich die Zuhörer zu langweilen, alle Coupons, Dividenden habe ich mittlerweile mit eingerechnet. Das bedeutet, die APG ist immer noch mit einem Minus von 11%. Die Baloas Versicherung mit einem Plus von 2%. Die Geberit mit einem Minus von 2%. Die Kardex mit einem Plus von 12%. Roche unverändert. Die VAT mit einem Plus von 1%, die Zürich-Versicherung mit einem Plus von 5% und die Swiss Re mit einem Plus von 5%. Bei den Obligationen ist es die Teva, die minus 3% notiert, die Kraftwerke Lindt mit plus 4%, die Gate Group plus 7%, die Helvetia unverändert und die VTB und die Gazprom jeweils mit minus 1%. Das ergibt eine Performance von insgesamt momentan gegenüber Vormonat minus 1,7%, stehen wir nun aktuell bei plus 1,7% versus DAX im selben Zeitraum minus 5%, SMI minus 6,8%, Nasdaq minus 2%, der Dow Jones minus 7%. Das heißt also, wir schlagen die Benchmark versus Nasdaq um 3,6%. Das ist der am besten gelaufene und am schlechtesten ist der Dow Jones, den schlagen wir um 8,6%. Und das ist mit Verlaub, wenn man betrachtet, dass wir auf dem Allzeithoch überall eingestiegen sind, finde ich das eine sehr solide Entwicklung.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.